Als ich da gerade da vorne stand und auch mal so nach hinten geblickt habe, habe ich mich gefreut über all die freundlichen Gesichter, die ich gesehen habe. Und wisst ihr, wenn ich mich schon, der ich manchmal ein bisschen gnaddelig bin, freuen kann, wie viel wird Gott sich freuen, Jesus freuen, dass ihr jetzt alle hier seid. Wir wollen diesen Gottesdienst feiern im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ja, liebe Gemeinde, ich möchte heute Morgen mit euch über den Monatsvers September 2016 nachdenken. Und der lautet, siehe, es sind Letzte, die werden die Ersten sein. Und es sind Erste, die werden die Letzten sein. Das steht in Lukas im 13. Kapitel. Und es ist nach der Hoffnung für alle Bibel dargestellt. Um diesen Vers tatsächlich zu verstehen, denke ich, müssen wir ihn im Zusammenhang lesen. Und ich beginne deshalb mit dem Vers 22. Ja, kann man auch lesen. Dort heißt es, Jesus zog durch die Städte und Dörfer des Landes und sprach dort zu den Menschen. Auf dem Weg nach Jerusalem fragte ihn ein Mann, Herr, stimmt es wirklich, dass nur wenige Menschen gerettet werden? Jesus antwortete, setzt alles daran, durch das enge Tor in Gottes Reich zu kommen, denn viele versuchen es, aber nur wenigen wird es gelingen. Hat der Hausherr erstmal das Tor verschlossen, werdet ihr draußen stehen und so viel ihr dann auch klopft und bettelt, Herr, mach uns auf. Es ist umsonst. Er wird euch antworten, was wollt ihr von mir? Ich kenne euch nicht. Und sie werden rufen, aber wir haben doch mit dir gegessen und getrunken. Du hast auf unseren Straßen gelehrt. Doch der Herr wird euch erwidern, ich habe doch schon einmal gesagt, ich kenne euch nicht. Geht endlich weg von mir. Menschen, die Unrecht tun, haben hier nichts verloren. Und wenn ihr dann draußen steht und seht, dass Abraham, Isaak, Jakob und alle Propheten in Gottes Reich sind, dann werdet ihr heulen und ohnmächtig jammern. Wörtlich heißt es dann, dort wird nur noch heulen und Zähneknirschen sein. Aus der ganzen Welt, aus Ost und West, aus Nord und Süd, werden die Menschen kommen und im Reich Gottes das Freudenfest feiern. Und ihr werdet sehen, viele, die jetzt einen großen Namen haben, werden dann unbedeutend sein. Und andere, die heute die Letzten sind, werden dort zu den Ersten gehören. Ja, der Frager stellt hier eine, wie ich denke, sehr unbequeme Frage, der wahrscheinlich auch wir gerne aus dem Weg gehen würden. Letztendlich stellt sie unsere Glaubensgewissheit in Frage, sie hinterfragt sie zumindest. Könnte es Hinderungsgründe geben, die mich vom Himmel ausschließen könnten, habe ich mich manchmal gefragt. Jesus sagt ja in diesem Bericht von Lukas auch, setzt alles daran, durch das enge Tor in Gottes Reich zu kommen, denn viele versuchen es, aber nur wenigen wird es gelingen. Ja, was ist denn dieses enge Tor, die enge Pforte? Es gibt ein altes Bild, das mir noch aus meiner Kindheit bekannt ist. Da wird zum einen das große Tor und eher verborgen dann die kleine Pforte hier vorne dann dargestellt. Der große, breite und angenehme Weg, den viele Menschen gehen, führt allerdings ins Feuer. Und die kleine, unscheinbare Pforte führt in den Himmel. Dieses Bild ist übrigens ein Gemälde, das vom schwedischen Pietismus aus seinen Siegeszug in viele Zimmer angetreten hat. Pietismus ist nach der Reformation die wichtigste Reformbewegung im europäischen Protestantismus. Und theologisch versteht sich der Pietismus als eine Besinnung auf die ursprünglich, auf die zentralen Anliegen der Reformation. Um 1860, so habe ich gelesen, hat die Stuttgarter Kaufmannsfrau Charlotte Reilen ein Bild malen lassen, das diese beiden Wege zeigt. Im Vordergrund ist eine Mauer mit einem weit geöffneten Tor. Herzlich willkommen steht da drauf, der breite Weg. Und dann gibt es ein kleines Türchen hier an der Seite. ein kleines Türchen. Links davon steht ein Prediger im Anzug. Deswegen habe ich heute auch einen Anzug an. Und rechts davon ein Schild mit dem Aufschrift Reich Gottes. Und der Weg ins Reich Gottes ist gesäumt von einer Kirche, einer Sonntagsschule, einem Diakonissenhaus und einem wohltätigen Kinderheim. Er führt über enge Brücken und einige Szenen von Bedrohung sind zu sehen, die mit Gottvertrauen gemeistert werden. Und ein steiler Pfad führt hinauf auf einen Bergwipfel, auf den das himmlische Jerusalem golden zu sehen ist. Am Himmel ist weit gespannt der Regenbogen zu erkennen. Der andere Weg, der zur Verdammnis, legt gleich am Tor mit einer Art Heckenwirtschaft ein, wo Wein getrunken wird. Dann folgen das Gasthaus zum Weltsinn, das einen Maskenball veranstaltet. Es folgen Spielcasino, Debattierclub und Pfandleihhaus. An einer Stelle, das kann man hier schwer erkennen, so in der Mitte ungefähr, da wo die Bäume rechts sind, an einer Stelle steht nochmal einer, der Menschen auffordert, hinüberzuwechseln auf den schmalen Weg. Aber wer weiter auf den breiten Weg geht, kommt in eine gespenstigte Szenerie. Überall Soldaten und Gewehrfeuer, Geiselnahmen und Tote. Das Ende des Weges ist ein feuriges Inferno, eine dem Untergang geweihte Stadt. Über den Flammen im Rauch erkennt man kreisende schwarze Gestalten und eine hell leuchtende Waage als Zeichen des jüngsten Gerichts. So habe ich das im Internet nachlesen können. Die schmale Pforte oder die enge Pforte. Die Evangelisten Markus, Matthäus und auch Lukas berichten von einem anderen Wort von Jesus, wo er sagt, es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr gehe, als ein Reicher ins Reich Gottes komme. Nadelöhr, das ist ein kleines Tor in der Stadtmauer von Jerusalem, das eigentlich nur für Menschen geeignet ist. Da kommt tatsächlich kein Kamel durch. Aber auch da wird dieses Bild der engen Pforte beschrieben. Und für mich bedeutet enge Pforte als ein Bild für Mühen und für Arbeit und für Anstrengung und auch für Unbequemlichkeiten. In Gottes Reich sind Bequemlichkeit, Faulheit und Müßiggang ein absolutes No-Go. Wir sollen unser Kreuz auf uns nehmen. Der Theologe Fritz Rienecker schreibt in der Wuppertaler Studienbibel, sein Kreuz auf sich nehmen bedeutet unter anderem, dass wir in der Nachfolge des Herrn das Kreuz auf uns nehmen müssen. Es ist die praktische Verwirklichung unseres Mitgestorbenseins mit Christus am Kreuz nach Römer 6 und das Mitgekreuzigtsein unseres alten Menschen samt seinen Leidenschaften und Lüsten. Ferner schreibt er, ist im Kreuz aufnehmen auch das eingeschlossen, was uns irgendein Ungemach in dieser Welt um Jesu Willen zu tragen, was wir zu tragen haben und dass wir willig und nicht widerstrebend leiden sollen. Für mich heißt das also, und in deutschen Worten heute, es heißt für mich, dass wir widerstehen, dass wir nicht ins gleiche Horn blasen, wie es die Allgemeinheit tut. Dass wir an unserem Bekenntnis festhalten, auch wenn wir deswegen verfolgt oder angeklagt werden. Und wir können darauf vertrauen, dass dieser Weg mit Jesus zusammen in den Himmel führt. Ich versichere euch, dass der Weg mit unserem Herrn Jesus führt in den Himmel. Und wir sind heute schon auf dem Weg dorthin. Notfalls ist Umkehr erforderlich. Du kannst jederzeit umkehren, du kannst zum Ausgangspunkt zurückkehren und dich durch das Navi, das ist die Bibel, Gottes Wort, du kannst mit Hilfe von Jesus deinen Kurs völlig neu bestimmen und den richtigen Weg gehen. Ich denke, dieses Gotteswort für den im Monatsvers ist ein sehr ernsthaftes Wort für uns alle. Und wahrscheinlich hören wir das auch gar nicht so gern, aber Jesus gibt hier einem ernsthaften Frager auch eine ernsthafte Antwort. Und diese lautet, für den Weg in den Himmel gibt es keinen generellen Freifahrtschein. Ich habe mich dann gefragt, Was sind denn eigentlich die Gründe für den Ausschluss? Was hält Jesus den Menschen vor, dass sie umsonst anklopfen? Das ist doch fast unbegreiflich von dem, wie wir Jesus verstehen. Dass der Hausherr, dass also Gott diesen Menschen den Zugang verwehrt. Was haben die denn Schlimmes getan? Ich habe mich erinnert an Markus Schmitz, der hier vor 2 Wochen, glaube ich, war das, auch darüber gesprochen hat. Er hat gesagt, viele Menschen versuchen sich ihr eigenes Paradies zu bauen, in ihr eigenes Paradies zu kommen. Und er wies in seiner Predigt auf eine Liedzeile des Liedes, ich bin durch die Welt gegangen, das kennt ihr, glaube ich, alle. Sie suchen, was sie nicht finden und kommen unbefriedigt zurück. Und er hat das dann auch beschrieben mit dem Thema Selbstverwirklichung. Ein Ausschlusskriterium ist meines Erachtens auch dieses, sich selbst zu verwirklichen. Ich kann doch machen, was ich will. Ich muss doch mein Potenzial ausschöpfen. Ich muss doch zeigen, was in mir steckt. Diese Menschen sind stolz auf ihre eigenen Leistungen und setzen sie als den Mittelpunkt ihres Lebens. Und das ist ein Ausschlusskriterium. Ein weiteres Ausschlusskriterium ist das Mitläufertum. Ich habe im Duden nachgelesen, ein Mitläufer ist eine Person, die ohne eigenes Engagement von etwas profitieren zu versucht. Und diese Mitläufer sagen dann, was willst du eigentlich? Ich gehe doch fast jeden Sonntag in den Gottesdienst. Ich gebe den Zehnten. Wir erfüllen doch alle unsere Verpflichtungen gegenüber der Gemeinde. Was denn noch, fragen sie. In der Offenbarung des Johannes lesen wir im 3. Kapitel, an den Engel der Gemeinde in Laodicea schreibe, dies sagt dir der eine, der die Erfüllung aller Zusagen Gottes ist, sein treuer und wahrhaftiger Zeuge. Er ist der Ursprung von allem, was Gott geschaffen hat. Ich kenne dich genau. Ich weiß, was du alles tust. Du bist weder kalt noch heiß. Ach, wärst du doch das eine oder das andere. Aber du bist lau und deshalb werde ich dich ausspucken. Das sind die Menschen, die aufgehört haben, Stellung zu beziehen. Das sind Menschen, die lau geworden sind, die nicht mehr für Jesus brennen. Aber sie laufen halt mit im Getriebe ihrer Kirchengemeinde. Ein weiteres Ausschlusskriterium ist das Unrechtstun. Jesus sagt ganz klar, geht endlich weg von mir. Menschen, die Unrecht tun, haben hier nichts verloren. Und dabei, liebe Gemeinde, geht es mit Sicherheit nicht um falsch parken. Was heißt es denn, Unrecht tun? Was tue ich denn Schlimmes? Ich bringe doch niemanden um, kann dir jetzt jemand sagen. Oder ich betrüge niemanden. Ich richte mich doch im Großen und Ganzen nach den 10 Geboten. Gott gibt dir darauf 2 Antworten. Einen finden wir in Micha 6. Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert. Nichts als Gottes Wort halten und Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. Und Jesus sagt auch ganz klar, was unsere Hauptaufgabe ist. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt. Und dies ist das höchste und erste und wichtigste Gebot. Das andere aber ist dem gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Wisst ihr, das sollen unsere Lebens- und Handlungsmaxime sein und bleiben. Darauf kommt es an. Ja, Jesus sagt ganz klar, der Hausherr verschließt irgendwann die Tore und dann sagt er, ist es zu spät. Fritz Rieniger schreibt dazu, dass dieser Zeitpunkt sein wird, wenn Jesus wiedergekommen ist, dann gibt es keinen Einlass mehr. Die Juden waren davon überzeugt, dass sie allein schon durch die Abstammung von den Vätern den Fahrschein in den Himmel bekommen hatten. Aber Jesus sagt in Matthäus 7, ebenso werdet ihr diese falschen Propheten an ihren Taten erkennen. Nicht, wer mich dauernd Herr nennt, wird ins Gottes himmlisches Reich einkommen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Am Tag des Gerichts werden viele zu mir sagen, aber Herr, wir haben doch in deinem Auftrag prophetisch geredet. Herr, wir haben doch in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und viele Wunder vollbracht. Aber ich werde ihnen antworten, ich habe euch nie gekannt. Ihr habt meine Gebote mit Füßen getreten, darum geht mir aus den Augen. Ich finde, das sind harte und ernsthafte Worte, aber wenn wir danach tun, führen sie zum Leben. Noch einmal, was sind die Ausschlusskriterien für den Einzug in den Himmel? Ich habe ein tolles Bild gefunden. Jesus will unsere ganze Liebe, unsere ganze Hingabe. Wenn wir unsere Beziehung zu ihm auf das Notwendigste begrenzen, wenn wir vielleicht zwar regelmäßig in den Gottesdienst gehen oder aber unbeteiligt dabei sitzen, dann gibt es da keine echte Beziehung. Und auch wenn wir uns für die Gemeinde Arme und Beine ausreichen in der Mitarbeit, aber wir haben keine Liebe für die Geschwister, dann fehlt uns die Verbundenheit mit unserem Herrn. Diese Vogelmutter hat alles hingegeben, was sie hatte, um ihre Kinder, dass sie warm und trocken sind. Sie hat also sich entkleidet, alles hingegeben. Solche Hingabe will Jesus von uns. Und das ist schon ein Anspruch, oder? Wenn uns anderes wichtiger ist als die Beziehung zu Jesus, dann wird das ein Ausschlusskriterium. Dann gibt es ein zu spät am Ende der Tage. Wisst ihr, das ist wie die Erziehung unserer Kinder. Es kommt wesentlich darauf an, was wir ihnen vermitteln, welche Werte wir ihnen vermitteln. Wenn wir ihnen vorgelebt haben, dass man sich rühren und anstrengen muss, um seine eigenen Ziele zu erreichen, aber versäumt haben, ihnen auch Rücksicht, Nachsicht und Fürsorge zu lehren, dann dürfen wir uns nicht wundern, wenn diese Kinder, wenn wir alt sind und mal Hilfe bräuchten, dass sie nicht an uns denken. Ich habe noch ein gemeines Beispiel. Aber ich sage das einfach mal. Wenn wir es versäumt haben, uns rechtzeitig um unsere Versorgung im Alter zu kümmern, ganz praktisches Beispiel. Wenn wir das Geld, was wir über hatten, lieber für alle möglichen Freuden und Anschaffungen des Lebens ausgegeben haben, dann dürfen wir uns nicht wundern, wenn es mit 63 dann zu spät ist, daran noch was zu ändern. Ich will hier mit Sicherheit keine Vorwürfe verbreiten. Aber ich möchte nur deutlich zum Ausdruck bringen, was einen zu spät für Folgen haben könnte. Aber jetzt kommt auch eine gute Nachricht. Christen aus aller Welt werden versammelt. Und siehe, es sind Letzte, die werden die Ersten sein. Und es sind Erste, die werden die Letzten sein. Für mich hatte dieses Bild immer so einen negativen Beigeschmack. Warum sollten die zuletzt Gekommenen so bevorteilt werden? Naja, so, es ist eigentlich ein ganz logisches, praktisches Ding. Stellt euch mal vor, ich hätte so ein Glas mit Smarties, bunte Smarties, unten die blauen, dann die roten, die gelben, die grünen. Dann wäre es doch auch so, wenn wir da erst davon essen, dass die Blauen, die ganz unten sind, die zuerst reingekommen sind, auch die Letzten wären, die wir auch essen würden, oder? Und es gibt auch in der Personalwirtschaft, im Personalwesen einen Spruch, der lautet, last in, first out. Das bedeutet, wer zuletzt in ein Unternehmen eingestellt wurde, muss meist als Erster gehen, wenn es dem Unternehmen schlecht geht. Also es ist schon ein Bild, was wir eigentlich in der Praxis immer wieder erleben. Und auch in dem Gleichnis der Arbeiter im Weinberg bekommen ebenso viel wie die, die von Anfang an dabei waren. Die Juden sahen und sehen sich sowieso als prädestiniert für das Himmelreich an. Sie berufen sich auf die Abstammung von Abraham, Isaak, Jakob, aber sie werden wahrscheinlich die Letzten sein. Die Ersten, das werden die bekennenden Christen sein, die Menschen, die tatsächlich umgekehrt sind. Das sind die Menschen, die ihr ganzes Vertrauen auf Jesus, den Christus, setzen. Und das sind die Menschen, die sich als wahre Jünger, als begeisterte Nachfolger erweisen. Das sind die Menschen, die das tun und reden, was Jesus sie gelehrt hat. Und sie kommen aus aller Herren Länder. Wir sehen das an unseren Freunden, die wir auch heute wieder hier zu Gast haben, aus dem Iran. Ich habe euch eine Weltkarte der Religionen mitgebracht. Und hier können wir gut erkennen, wo überall auf dieser Erde der christliche Glaube Fuß gefasst hat. Ich finde das absolut erstaunlich, dass nahezu überall auf unserer Erde Christen zu finden sind. Die blauen Regionen, das sind die katholischen Christen. Die lilafarbenen, das sind die orthodoxen Christen. Die hellblauen, das sind die protestantischen Christen, und so ganz da in Israel, da sind eben die Juden. Und wir sehen, Gott, der Herr, hat sein Volk auf der ganzen Erde gesammelt. Und sie alle werden an diesem Freudenfest teilnehmen. Und ich denke auch, dass wir alle hier, dass wir auch alle dabei sein werden. Ich erlebe es doch, wie ihr in den Gottesdiensten, dass ihr Jesus liebt, dass er der Mittelpunkt eures Lebens ist. Ich erlebe euch doch, wie ihr ihm Loblieder singt und den Schöpfer dieser Erde anbetet. Und wisst ihr, ich kann es mir eigentlich nur relativ schwer vorstellen, dass ihr euch anders verhalten würdet, wenn ihr zu Hause seid oder mit euren Nachbarn oder Arbeitskollegen oder euren Mitgliedern der Familie begegnet. Das stimmt doch, oder? Denk mal darüber nach, ob sich dein Verhalten in der Gemeinde mit dem Verhalten in deinem Alltag in der Woche deckt oder ob da vielleicht doch Abweichungen sind. Es gibt hier, das ist eine ernste Frage, ist das, was wir am Sonntag im Gottesdienst zeigen und reden und tun, auch Bestandteil unseres alltäglichen Lebens? Ich habe an dem Montag, als ich die Predigt eigentlich soweit fertig hatte, in der Tageslosung dies hier gelesen. Oh, das muss ich schauen, okay, ich lese es ja vor. Dort steht: Wo ist ein Gott wie du? Du vergibst denen, die von deinem Volk übrig geblieben sind, und du verzeihst ihnen ihre Schuld. Du bleibst nicht für immer zornig, denn du liebst es, gnädig zu sein. Und deshalb, liebe Gemeinde, deshalb könnt ihr fröhlich, ermutigt in diese neue Woche gehen. Gott ist mit euch. Jesus ist mit dir. Er lebt in dir, in deiner Nähe. Und ich habe in dieser Predigt und ich habe aus der Predigt von dem Markus Schmitz, die hat mich schon sehr inspiriert, das mitgenommen. Da, wo ich bin, da, wo du bist, ja, da, wo du bist, da ist Gott, der Herr, gegenwärtig. Du bist ein Repräsentant Gottes. Ist das nicht gut? Du bist ein Prokurist, ein Bevollmächtigter Gottes. Du vertrittst ihn hier auf dieser Erde und du darfst in seinem Namen alles tun, was ihn groß macht und was ihn verherrlicht. Du darfst alles tun. Nur eins darfst du nicht. Du darfst den Himmel nicht verkaufen. Denn der Himmel wird denen geschenkt, die Gott lieben und seinen Willen tun. Amen.